Ja, dann legen wir einfach los. Schön, dass es so voll ist.
Ich glaube, wir sind pünktlich. Meine Uhr geht vor.
Deine Uhr geht vor? Das geht nicht. Stelle ich meine daneben und dann sagen wir, dann ist es jetzt... Komm, wir sind so kompromissbereit. 2,5 Minuten nach 11. Okay. Ja, bei mir auch eigentlich. Wir können abstimmen. Gut, okay. So, es ist jetzt die Gelegenheit, alle Handys auszuschalten. Na gut, brauchen wir bei diesem Kongress nicht.
Meins ist vielleicht.
Genau. Gut, dann schalte ich meins auch aus. Und das? Und das? Und das? Ja, okay. So. Ja, herzlich willkommen zur diesjährigen Präsentation der Big Brother Awards in altbewährter Manier. Eine Drei-Länder-Präsentation. Also wir haben die drei deutschsprachigen Länder genommen, weil ich immer so ungern Englisch spreche. Dankenswerterweise haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und der Schweiz sich bereit erklärt, bei dieser Veranstaltung mitzumachen. Und da dieses Jahr der Kongress im Vorfeld sowas von bombastisch gut organisiert worden ist, bin ich in die richtige Organisationsfalle getappt, was bedeutete, dass ich den Call for Papers nicht so ernst genommen habe, sondern nur eine E-Mail geschickt habe, wo drin stand, hi Tim, wir machen natürlich wie immer Big Brother Präsentation, reservier mal die Aula. Und als ich auch auf eine weitere Nachfrage nicht reagiert habe, war die Aula halt weg und jetzt liegen wir morgens um 11 in diesem wunderbaren kleinen Raum, der ja auch dankenswerterweise gar nicht zu groß ist. So, so viel zur kleinen Einführung. Die Big Brother Awards ist eine Erfindung von Simon Davis aus England. Der hat, ich glaube, 1998 war das, korrekt, sich so ausgedacht, jetzt machen wir mal irgendwie so eine gewisse Skandalisierung von unhinnehmbaren Zuständen, hat die Big Brother Awards erfunden, sprich eine Art Oscar-Preisverleihung, auch der sehr gut angeglichen, in denen es halt darum geht, Negativpreise zu verleihen an Leute, die einfach mit Datenschutz, Privatsphäre oder wie wir in Deutschland sagen, immer noch leider informationelle Selbstbestimmung. Wer ein besseres Wort weiß, bitte mir eine Mail schicken. Verstoßen, dass man die auszeichnen kann, an die ins Licht der Öffentlichkeit zerren kann, weil tatsächlich das Licht der Öffentlichkeit doch noch viele Leute interessiert. Besonders, wenn es dann plötzlich an den Geldbeutel geht, weil Leute dann sie sabotieren, böse über sie reden, nicht mehr bei ihnen einkaufen. Es funktioniert tatsächlich. Und was funktioniert, und das ist, ich glaube, mit eins der wichtigsten Sachen, wir schaffen es mit den Big Brother Awards immer wieder Datenschutzthemen, die sonst kein Chefredakteur gerne hört, weil sie das Blatt nicht wirklich in die Verkaufsauflage hochtreiben, doch in die Medien zu bringen und damit in den politischen Diskurs. Wir leben ja, ihr wisst ja, wir leben ja nominell noch in einer Demokratie in allen drei Ländern, auch wenn kräftig dran abgebaut wird. Aber das funktioniert noch. Dieser demokratische Diskurs wird unter anderem durch die Big Brother Awards immer wieder angekurbelt. So viel die Vorrede. Mit mir auf dem Podium sitzen Doris Kaiser-Rainer aus Österreich, daneben Christian Mock, auch aus Österreich, Thomas Bader, Matthias Geiser, neben mir aus der Schweiz, ich bin Padelun, neben mir die hervorragende und von mir sehr geschätzte Rena Tangens, die einfach besser ist als ich und sozusagen in dem Sinne auch meine bessere Hälfte, sozusagen. Allerdings, ja. Und damit ich nicht wieder so viel eloquent und oder möchte gern eloquent herumschwätze, sage ich einfach, wir gehen das Wort ab an die Leute aus Österreich, die jetzt eine Zeit lang präsentieren, bau einfach um, ja, zieh Stecker, tu das, wunderbar, ich möchte auch mal einen Techniker bei mir haben, in meinem Reisekader. Es geht jetzt also weiter an die Österreicher, die werden jetzt etwa 20 Minuten bis halbe Stunde vorstellen, wie die Preisträger in Österreich waren, warum die Preise bekommen haben. Danach werden die beiden Kollegen aus der Schweiz drankommen, die übrigens eine wunderbare Veranstaltung gemacht haben und dazu auch Leute aus anderen Big Brother Award-Ländern eingeladen haben. Also so war es dann schon ein kleines europäisches Gipfeltreffen. Eine wunderbare Veranstaltung in einer riesigen Halle. Tim wäre neidisch gewesen, also der Organisator dieses Kongresses, wenn er das Ambiente gesehen hätte.
Die Illumination
war gigantisch. Ihr müsst euch so am Ende des Raumes, der Halle, des Spaces, Röhren vorstellen, in denen hinten Lichter, rote und blaue waren es, glaube ich. Ne? Ach, es waren Kabelrollen, Drahtrollen lagen und das leuchtete so heraus. Gigantisch, ich habe leider nur Bilder gesehen. Ihr habt ein Foto bei, wir werden es sehen, wunderbar. Und wirklich gigantisch, ganz toll, ganz schön, allerdings leider mit nur sehr wenig Publikum. Das war sehr schade. Die Österreicher sind ja traditionell die Leute, die immer am meisten Publikum haben. Die schaffen auch den angesagtesten Nightclub der Stadt, also die Disco dort leer zu trinken. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Wir selber machen das. Ihr seid fertig? Dann kann ich aufhören. Nee, läuft alles? Oder?
Sprich nur.
Oh, gut, dann rede ich noch weiter. Wir in Bielefeld haben so etwa 250 bis 300 Leute bei uns gehabt. Wir werden aber auch nächstes Jahr einen größeren Saal nehmen. Das heißt, es dürfen noch mehr Leute aus Berlin anreisen, weil Publikum bei solchen Veranstaltungen ist natürlich super, weil es auch ein Interesse weiter transportiert, was über die Medien wieder weitergeht und bis in die Politik reinreicht. Also Bielefeld, diese nicht existierende Stadt, kann man folgendermaßen erreichen. Im Bahnhof Zoo, in Zug einsteigen, nach zwei Stationen ist man da.
Richtung Westen,
also zu den Guten. Ja. So. So, du klickst jetzt nochmal ordentlich. Genau, wir reden dir nicht, bitte. Ja, ich darf schon noch, oder? Gut, ich gucke da mit einem Auge hin. So, das wird ganz, ganz wunderbar. Bei dir läuft schon alles, das wird gleich schneller. Und jetzt ist der Moment, wo ich dir das Wort übergebe, Doris.
Okay.
Ich halte die Klappe.
Ja, hallo allerseits hier in Berlin. Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr hier da sein können und ein bisschen was über Big Brother Awards Österreich sprechen können. Ja, neben mir ist der Christian.
Hallo.
Und ja, fangen wir mal an. Zur Geschichte. In Österreich gibt es die Big Brother Awards seit 1999. Wir waren die Dritten, die die Big Brother Awards weltweit gemacht haben. Mittlerweile haben wir 14 Länder, die Big Brother Awards durchführen und drei Kontinente. Also
ist schon ordentlich, ne?
Das ist ordentlich, ja. Mhm. Wunderbar. Wozu das Ganze?
Magst du kurz was sagen? Wozu? Das hat der Badelun eigentlich... Hallo? Ja, das hat der Badelun eigentlich eh schon ganz gut erzählt, einfach um die Datenschweine in die Medien zu zerren und eben durch unsere Art der Veranstaltung mit der Party auch irgendwie den Leuten das Feeling zu geben, man kann was dagegen tun und das ist nicht die trockene Sache, für die man es vielleicht immer hält, sondern man kann auch Spaß dabei haben, man kann Leute kennenlernen und man kann schauen, aus dem heraus auch wieder weitere Aktivitäten zu setzen.
Das Besondere in Österreich ist, dass wir eine Location verwenden, die schon ihr Stammpublikum sozusagen hat, Jugendliche. Das ist ein Flex, vielleicht ist es bekannt hier auch in Berlin. Ist ein alternativer Musikclub und wir inszenieren sozusagen eine Show, die sozusagen dann in eine Party übergeht.
Ja, und zwar nicht eine Show wie eine Oscar-Verleihung, also eher, was ich so den Eindruck habe, ist aus den beiden anderen Ländern, was man sieht, quasi seriös und eher gediegen, sondern ja, Party-Show, gib ihm. Wir werden vielleicht zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, ein Stück Video zeigen, dass man sieht, wie das abläuft. Wir haben über die Jahre, je nachdem, auf welchem Wochentag das fällt, weil wir das immer am 26. Oktober machen. Das ist in Österreich Nationalfeiertag und außerdem der Tag, an dem 1984 veröffentlicht wurde oder irgend sowas in der Richtung, sagt die Legende. Zumindest ist es die Legende, die wir drum stricken. je nachdem, auf welchem Wochentag das fällt, was unter der Woche ist, weniger, wenn es am Samstag ist, mehr, 600 bis 800 Besucher, 800 ist die maximale Besucherzahl von Flex, das heißt, wir haben schon voll bekommen. Das geht also ganz gut und ist inzwischen eigentlich eine eingeführte Veranstaltung. Und wir probieren jedes Jahr Prominente aus der, wie soll ich sagen, Subkultur, Alternativkulturszene als Moderatoren zu bekommen, um dem Ganzen auch wieder ein bisschen Pep zu geben.
Die Preisträger 2004 in den Kategorien Business und Finanzen, Politik, Behörden und Verwaltung, Kommunikation und Marketing, Lifetime Achievement und die Volkswahl oder Public Choice. Also diese Kategorien sind auch nicht in jedem Ländern gleich. Es gibt da starke Überschneidungen.
Ja, und das sind halt unsere Kategorien. Es gibt vielleicht ein bisschen zum Prozess, wie das abläuft. Es gibt eine Nominierungsphase, wo einfach jeder über Webinterface Nominierungen einwerfen kann, Fälle einwerfen kann, die er für preiswürdig hält. Die werden recherchiert. Es wird natürlich von der Jury im Umfeld der Jury, im Umfeld der Veranstalter sehr viel recherchiert, weil man hat ja über das Jahr die Dinge im Blick. Weil es wichtig ist, dass, wenn man jemanden einen Preis verleiht, dass die Argumentation hieb- und stichfest ist und dass man halt ein bisschen juristisch aufpasst, dass man nicht angreifbar ist. Weil das Schlechteste, was man natürlich passieren kann für die Glaubwürdigkeit, ist, wenn man jetzt behauptet, irgendwer hätte irgendwas getan und es steht dann heraus, man hat schlecht recherchiert und es war ganz anders. Nicht? Insofern muss man da einfach um der Glaubwürdigkeit, damit jemand querschießen kann, natürlich entsprechend recherchieren. Das heißt, es passiert dieser Rechercheprozess dann. Es wird von einem Team der Veranstalter für die Jury aufbereitet und es kommen dann, je nachdem, irgendwie 3 bis 5 bis 7 Fälle pro Kategorie an die Jury. Die Jury sitzt dann abends zusammen, diskutiert es durch und trifft ihre Entscheidungen.
Ja, wir gehen jetzt weiter im Vortrag so vor, dass wir die Kategorien bzw. die Preisträger von 2004 kurz besprechen und dann haben wir uns gedacht, ist es nicht nur für uns interessant, sondern auch vielleicht für euch, eine Zusammenschau über die 6 Jahre, die die Big Brother Awards in Österreich schon stattfinden. Gehen wir zur ersten Kategorie, Business und Finanzen. Dieses Jahr hat die Disco World of Nightlife aufgrund von biometrischen Einsatz für Eintrittskartensystem den Preis erhalten. Zusätzlich sind sie vehementer Vertreter, überall Webcams zu haben. Die Jury hat es sehr kritisch gesehen und gesagt, da muss ein Preis verliehen werden, das geht so nicht. Man kann nicht sozusagen die Bevölkerung an Überwachungstechnologien so gewöhnen, dass sie sozusagen so alltäglich ist, dass keiner mehr interessiert und keiner darüber nachdenkt, was da passiert.
Und weil sie Biometrie verwenden, funktioniert es natürlich nicht. Aber rein, wie soll ich sagen, der gute Wille zählt ja und deswegen haben sie den Preis bekommen. Ja, in der Kategorie Politik haben wir heuer den EU-Innen- und Justizministern von England, Irland, Frankreich und Schweden den Preis verleihen müssen wegen ihrem Richtlinienvorschlag zur Data Retention. Das heißt, der Idee, Telekommunikations- und Internetprovidern vorzuschreiben, 2 Jahre, 3 Jahre oder vielleicht noch länger, alle Kommunikationsdaten, Verbindungsdaten auf Vorrat zu halten, falls einmal irgendjemandem die Idee kommen sollte, da war doch irgendwie was und man müsste doch nachschauen, wer hat dann mit wem kommuniziert, gemailt, ICQ-Messages geschickt, was auch immer. Es ist ja relativ vage, was dort passiert, aber dieser Vorstoß ist heuer wieder mal aufs Tapet gekommen, es ist keine neue Idee. Ja, und entsprechend preiswürdig.
Mir fällt gerade auf, dass die Bilder, die ich gestern noch rausgesucht habe, dazu nicht geladen werden. Kismet. Aber immerhin die Helmi ist zu sehen. Steht sozusagen jetzt für all die anderen
Preisträger,
ja.
Ja. Bei Behörden und Verwaltung haben wir, ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt, Amtsärzte. Das sind Ärzte, die Angestellte des Staates sind und da quasi amtliche Atteste ausstellen. Und für bestimmte Untersuchungen reicht der Hausarzt nicht, muss der Amtsarzt her und gibt dann quasi mit Brief und Siegel, ich weiß nicht was, irgendwelche Bestätigungen aus. Die gibt es bei verschiedenen Behörden, unter anderem bei der Polizei. Und in der Kategorie Behörden und Verwaltung haben die Polizeiamtsärzte Wiens, das Verkehrsamt Wien, also die für die Führerscheine zuständig sind, und die Finanzämter Wien quasi einen geteilten Preis bekommen, weil sie es geschafft haben, oder die Amtsärzte geschafft haben, ihre an sich der Schweigepflicht unterliegenden Informationen weiterzugeben. Da war ein Fall mit einem Mann, der Prostata-Operation gehabt hat, dann um steuerliche Erleichterungen wegen der Kosten angesucht hat und dafür hat er amtsärztliche Bestätigung gebraucht, dass er wirklich diese Operation hatte und der Amtsarzt hat dann diese Daten weitergegeben ans Verkehrsamt und die haben den Führerschein entzogen.
Ja, bitte. Wie können die den Führerschein entziehen, weil der irgendwie Steuererleichterung hat? Also das verstehe ich gerade nicht ganz.
Das ist ja keine Verkehrssünde. Nein, der Arzt hat diese Information, dass der Operation gehabt hat, ans Verkehrsamt weitergegeben und die haben dann beschlossen, er ist irgendwie wegen seiner Prostata-Operation oder Entfernung nicht mehr führerscheinwürdig. Nicht? Das heißt, das ist... Ja, nein, da gibt es ja zwei Dinge. Die Datenschutzkomponente ist einfach diese Weitergabe der Daten auf nichts hinauf oder vielleicht auf Amtshilfe hinaus. Und ja, die KVSK-Komponente ist mehr, warum jemand ohne Prostata jetzt irgendwie weniger fahrtüchtig sein soll, als, ich weiß nicht, die anderen Idioten, die auf den Straßen unterwegs sind.
Ja, in der Kategorie Kommunikation und Marketing hat der Mobilfunkbetreiber 3 für sein Handyortungssystem 3 Friendfinder den Preis erhalten. Anmerken möchte ich hier, dass im Jahr 2002 schon eine Nominierung gegeben hat von Maxmobil, also auch einem Mobilfunkbetreiber, der den Max-Friendfinder hatte. Und das ist sozusagen die Weiterentwicklung, die dem Ganzen noch eins draufsetzt. Man kauft sich 2 Handys, registriert den Friendfinder oder aktiviert ihn, steckt es in den Kofferraum oder versteckt es sonst wo und super, man kann ausspionieren.
Ja, vor allem der Punkt ist bei diesem Service, der, ich glaube, das war bei dem Max-Dienst 2002 nicht so, man aktiviert es einmal. Ich aktiviere quasi einmal auf meinem Handy, ja, diese Nummer darf mich, wie sagt man da, locaten, auffinden, outen, tracken lassen und das war's dann. Ich glaube, bei dem Max-Dienst, der damals nominiert worden ist, hat man noch quasi für jeden Ortungsvorgang, hat der Geortete bestätigen müssen, dass das geschehen soll. Und so ist einfach jeglichen Missbrauch Tür und Tor geöffnet, weil ein Wertkartenhandy kostet kein Geld mehr und ja. Was interessant war, ist, wir haben in der gleichen Kategorie eine Nominierung gehabt eines Detektivs oder eines Detektivzubehörentwicklers. Der hat, der 3-Friendfinder basiert ja auf den netzwerkinternen Technologien mit, ich weiß nicht was, Feldstärkung und Cell-Based-Ortung relativ genau. Dieser Detektiv hat im Prinzip ein Mikrocontroller-Zusatzgerät zum Handy gebaut, hat Arbeitslose mit AMS-Förderung losgeschickt und mit Arbeitsmarktservice-Förderung losgeschickt und GPS, um die Cell-IDs der Mobilfunkprovider aufzunehmen und zu kartografieren. Und dieses Zusatzgerät am Handy hat dann die gleiche Funktion. Die wähle irgendwie diese Nummer an und der Controller schickt mir die Cell-ID zurück und damit war sie zumindest grob, wo befindet sich die geortete Person jetzt. Die Jury hat da auch länger darüber diskutiert, weil sie im Prinzip die Technologien das Gleiche tun, ist dann aber eingekommen, dass doch das quasi wirklich offizielle, seriöse Produkt des Mobilfunkproviders preiswürdiger ist, weil Detektivzubehörläden haben immerhin einen gewissen schmuddeligen Ruf, währenddessen, wenn es ein Mobilfunkprovider ganz offiziell in seine Produktpalette aufnimmt, hat es einfach eine viel größere Breitenwirkung. Es ist aber, glaube ich, jetzt nicht mehr direkt auf den Webseiten von 3 zu finden. Oder jedenfalls gut versteckt.
Zum Lifetime-Achievement gibt es Folgendes zu sagen. Die Bildungsministerin Gera hat in den letzten Jahren schon sozusagen bei allen Kategorien abgeräumt und wurde 3-mal sozusagen prämiert. Wir waren schwer, wir haben schwer überlegt, ob wir dieses Lifetime Achievement nicht umbenennen in lebenslanges Ärgernispreis Elisabeth Gera, ihr zu gedenken, weil sozusagen unter ihrer Führung sehr vieles in Bezug auf Daten sammeln, Daten verknüpfen passiert ist.
Ja, konkret ist es momentan, oder das größte Happen, die Bildungsevidenz, das ist eine zentrale Datenbank, liegt beim Statistischen Zentralamt, die ja auch sehr gern sehr viel Daten sammeln. wo wirklich alle personenbezogenen Daten aus der Schulkarriere eines Menschen, das heißt Noten, Betragensnoten, Auffälligkeiten, Förderunterricht, alles, was man sich vorstellen kann, im Prinzip in diese zentrale Datenbank einfließen, bis 60 Jahre nach Ausbildungsende, sprich nach irgendwie Schul- oder Studiumsende, indiziert über einen One-Way-Hash der Sozialversicherungsnummer. Sozialversicherungsnummern gibt es pro Jahr 10.000, glaube ich. Ich habe das ausprobiert. Der One-Way-Hash, das ist der Sicherheitsfeature. Ich kann ja von diesem Datensatz nicht auf die Person zurück. Einen Agentur zu berechnen auf meinem alten Notebook dauert 30 Sekunden. Das heißt, die Verschlüsselung ist keine Verschlüsselung, es ist Augenauswischerei und das ist einer von diesen Fällen, wo dieser Gesetzesvorbehalt für Datenaustausch unter Behörden problemlos eingehalten werden kann, weil man sich einfach ein Gesetz schafft, um die Daten zu sammeln, die man sammeln will. Es ist momentan so, dass diverse Leute nur darauf warten, geklagt zu werden, weil sie ihre Daten nicht hergeben dafür, um dann zum Verfassungsgerichtshof zu gehen und das Gesetz zu Fall zu bringen. Es hält sich das Ministerium seltsam zurück, da irgendwie Leute zwingen zu wollen, ihre Daten anzugeben.
Die Volkswahl oder Publikumswart hat dieses Jahr die Lindstrom AG bekommen. Und zwar, weil sie es nicht unterlassen hat, Leute, also in dem Fall die Amateurfunker, mit Klagen einzudecken beziehungsweise ihnen schwer zu drohen, dass sie die Messergebnisse nicht veröffentlichen oder weil sie eben die Messergebnisse veröffentlicht haben. Warum geht's? Es geht um eine veraltete Technologie, die Powerline-Technologie.
Ja, mit der durch diese Internet aus der Steckdose ganz tolle Idee, war glaube ich 1995 das erste Mal auf meinem Radar, ist dann sehr bald verstorben und alle drei Jahre kommt wieder irgendwer und sagt, tolle Idee. Macht funkmäßig irrsinnige Störungen, vor allem in den Kurzwellenbändern, soweit ich da informiert bin, nämlich in denen, die auch teilweise als Notfunkfrequenzen für Ad-Hoc-Koordination von Rettungsservices bei Katastrophen benutzt werden. Die Funkamateure waren da relativ aktiv dagegen, haben saubere Messungen gemacht, haben die auf ihrer Webseite dokumentiert und schwuppdiwupp Klage. Das war der Punkt dahinter, nicht?
Das ist was wir immer wieder feststellen seit den 6 Jahren, dass die am Drücker sind, die Macht haben, die Finanzen hinter sich haben, sehr, sehr gerne vermehrt zum Mittel des Einschüchterns greifen. Ja, jetzt kommen wir zu den Erkenntnissen aus 6 Jahren, habe ich sozusagen schon eingeleitet.
Ja, wir haben einfach mal uns zusammengesetzt an die Preisträger der 6 Jahre im Durchgang und haben geschaut, wo gibt es da irgendwie quasi Cluster und ein bisschen Data Mining betrieben. Haben ein paar Allianzen, ein paar Entwicklungen sind uns da eigentlich aufgefallen. Und schlussendlich kommen wir dazu, was haben wir wirklich geschafft und bewegt mit den Awards jetzt, außer der Bewusstseinsbildung beim Publikum und der Öffentlichkeitsarbeit, was haben wir wirklich an, welche Preisträger haben wirklich reagiert und haben Dinge geändert und wohin geht es weiter? Was wir gesehen haben, ist einmal, es gibt so eine unheilige Allianz zwischen der Post und Marketingfirmen. Die österreichische Post ist an Schober Direct Marketing, dem größten oder einem der größten Adressverlage in Österreich, beteiligt. Es gibt vermutlich deswegen immer wieder sehr interessante Formulare bei der Post. Zum Beispiel, wenn man umzieht und einen nachsagenden Auftrag errichten will, dann steht dort irgendwie nicht zum Ankreuzen, sondern im Fließtext des Kleingedruckten drin, dass man mit der Datenweitergabe, wie waren das an externe Unternehmen oder so, einverstanden ist zum Zwecke des Direktmarketings. Es hat dann auch Fälle gegeben, wo Leute halt einfach diesen Absatz aus dem Formular gestrichen haben, worauf die Post sagt, nein, dann gibt es keine Nachsendeauftrag, man darf das Formular nicht verändern. Nicht? Es hat Dinge gegeben bei der Post, wo irgendwo im Kleingedruckten steht, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an Unternehmen der Post und an oder Unternehmen der Firmengruppe oder so weitergegeben werden, wo man sich denkt, naja gut, nein, das ist die Post, mit der habe ich sowieso einen Vertrag. Wenn da nicht diese Beteiligung wäre an einer der größten Direktmarketingfirmen, es hat dann heuer gegeben, was war das für ein Formular?
Das war auch ein Nachsendeauftrag. Das
ist ein Nachsendeauftrag oder ist das anders? Ich weiß es nicht mehr. Wo wir irrsinnige Schwierigkeiten gehabt haben, es hat uns wer gemeldet, da gibt es dieses Formular, wo wieder so ein Ding drauf ist, so ein Passus drauf ist. Wir sind dann in 3 Postämter gegangen, haben 3 verschiedene Versionen dieses Formulars aus dem laufenden Betrieb herausbekommen und haben eine gewisse Schwierigkeit gehabt zu verifizieren, welches ist jetzt eigentlich das neueste und das eigentlich aktuelle Formular und wer hat nur irgendwer schon verstaubtes Formular von 1984 aus einem Stapel herausgezogen. Ja, die Post und die Direktmarket haben auf jeden Fall über die 6 Jahre hinweg insgesamt 3 Awards bekommen. Es war sogar, da kommen wir später dazu, okay.
Ja. Sammeln und archivieren. Statistisches Zentralamt und Bildungsministerium taucht da im Zusammenhang immer wieder auf. Und sozusagen als grobes Fazit kann man sagen, wer Gesetze macht, ist immer sozusagen auf der sicheren Seite
legal. Solange bis der Verfassungsgerichtshof
widerruft,
was er in letzter Zeit irgendwie ziemlich oft macht. Also die handwerkliche Qualität der Gesetzesproduktion in Österreich in den letzten Jahren dürfte ziemlich katastrophal sein. Die Sache ist die, dass ich sogar einsehe oder viele Leute einsehen, okay, man braucht, um irgendwie Bildungspolitik zu machen, überhaupt in Zeiten von PISA und dergleichen Dingen, braucht man Datenmaterial. Warum das Datenmaterial auf 60 Jahre hinweg personenbezogen gespeichert sein muss, das versteht dann wieder keiner, außer natürlich ist natürlich der feuchte Traum jedes Statistikers. Aber da fehlen einfach insbesondere in Österreich mit seinem relativ zahnlosen Datenschutzgesetz einfach die Kontroll- und Gegenmaßnahmen, um zu sagen, na, das ist schön, dass du das haben möchtest, aber du kriegst es nicht und es gibt keinen Grund, dass du es kriegen solltest. Da, aus dem Bereich gibt es insgesamt 6 Awards, so Bildungsevidenz, Volkszählung,
Melderegister,
dergleichen riesige Datensammlungen über jeden Österreicher quasi.
Ja klar, das ist ein prädestinierter Kandidat für die Polizei und ihre Minister. Ich sage deswegen jetzt ihre Minister, weil ich glaube, die letzten 3 haben alle einen Award abgefangen. Nona nicht.
Gibt da ganz lustige Fälle. Natürlich Überwachungstechnologien, Polizeibefugnisgesetz in Österreich ist jetzt schlussendlich doch die Videoüberwachung durch die Polizei auch gesetzlich definiert worden. Dann gibt es so lustige Dinge wie heißt das, vorbeugende Gefahrenerforschung oder so, sprich ohne jeglichen Verdacht einmal Leute beschnüffeln. Und dann gibt es bei der Polizei natürlich immer wieder Amtsmissbrauchfälle, die dann irgendwie durch die Medien und die Schlagzeilen geistern, bis sie schlussendlich leise unter den Teppich gekehrt werden, wo es auch lustige Fälle gegeben hat, wo serienmäßig in den zentralen polizeilichen Datenbanken einerseits datenpolitische Gegner abgefragt wurden, sondern dann die Freiheitliche Partei weitergegeben wurden, andererseits auch Daten von Polizisten an Detektivbüros verkauft worden sind und dergleichen Dinge. Schlussendlich sind, glaube ich, maximal Verwarnungen für die beteiligten Beamten herausgekommen, wann das Ganze nicht überhaupt im Sande verlaufen ist. Ja, und was noch aufgefallen ist, so quasi kleine Napoleons als Überschrift, Leute, die in einem engen Bereich Macht haben, vor allem Bürgermeister und Schuldirektoren, die sehen irgendwo, kriegen von irgendwem tolle neue Technik eingeredet, verstehen nichts davon, denken aber, wir leben im 21. Jahrhundert, neue Technik cool und führen das ein, ohne jegliches Nachdenken, was das überhaupt beinhaltet. Es hat einige Nominierungen gegeben für Bürgermeister, für Videoüberwachung von diesen und jenen, so die Gefahrenkategorie, Kinder schmeißen mit Steinen Scheiben ein. Dafür werden dann halt irgendwie mehrere 10.000 Euro in die Hand genommen aus dem Gemeindebudget, um diesen bösen Strafen irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Schuldirektoren, die Dinge aufführen wie, was haben wir gehabt, Fingerabdruck zum Bezahlen in der Schulmensa, Einführung von Chipkarten für den Zutritt zu Labors und zur Schule und zu diesem und zu jenem, offenes Tragen müssen von Schülerausweisen, weil es wird in den Spinden geklaut und dergleichen blöde Ideen sind. Teilweise Dinge, die kommen gerade bei den Schulen aus dem Bildungsministerium oder kommen aus irgendwelchen Plänen des Bildungsministeriums und die besonders strebsamen Schuldirektoren sagen halt irgendwie, führen wir ein, und hat uns die Ministerin lieb. Ja, es hat auf der anderen Seite aber auch ein paar positive Erwähnungen gegeben in letzter Zeit, gerade von Bürgermeistern, die irgendwie sagen, die Nachbargemeinde will irgendwie ihr Budget für blödsinnige Videokamera-Installationen ausgeben. Wir nicht, denn wir haben uns das durchgerechnet, kostet eine Menge Geld, bringt nichts, machen wir nicht. Wirklich teilweise sehr explizite Aussagen im Sinne von, das ist sinnlos und das Geld nicht wert. Das haben wir in letzter Zeit auch gesehen. Also es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Hoffnungsschimmer.
Ja, die Trendsetter haben wir so zusammengefasst, dass sozusagen vom kulturellen Umfeld oder vom tagtäglichen Umfeld, vom Entertainment her, vom Freizeitwirtschaft, es immer mehr Fälle gibt, die eben auch Biometrie und andere Technologien einsetzen, um, ja, also wir sagen, es ist eine Verniedlichung von Überwachung. Und da ist uns besonders aufgefallen 2001 die Ars Electronica, die unreflektiert Biometrie als Eintrittskartensystem verwendet hat, und 2004 haben wir zuerst schon besprochen, World of Nightlife, wo sogar das Entertainment, Sport überwacht wird.
Ja, schlussendlich, was haben wir wirklich an konkreten Dingen, wo wir glauben, dass die wirklich auf die Big Brother Awards Österreich zurückgehen, erreicht? Einerseits sind Postformulare teilweise geändert worden. Da hat es Besprechungen gegeben mit einem der Mitveranstalter der damaligen AG Daten, große Datenschutzorganisation in Österreich, wo dann schlussendlich ein, ich glaube, nicht veröffentlichter Kompromiss ausgehandelt wurde bei Postformularen. Die Post hat da irgendeinen Projektmanager oder so, Produktmanager geschickt oder ist freiwillig gekommen. Das ist der Einzige, der jemals einen Preis übernommen hat. Eine schöne Plexiglasröhre mit lebenden Kakerlaken. Üblicherweise halten sie die Preisträger ja sehr zurück, wenn es darum geht, irgendwie herzukommen und zu sagen, ich mache. Das war was, wo ich meine, wir sowieso, wir sind ja super, aber auch das Publikum sehr fair mit dem umgangen ist. Das heißt, ist er nicht ausgebuht worden oder was, das hat auch funktioniert. Es hat einmal ein Award gegeben für das Sozialamt der Stadt Innsbruck, wo sie auf Sozialhilfeformularen Dinge wissen wollten, die wahrscheinlich angesichts der deutschen Hartz-IV-Formulardebatte ziemlich lächerlich aussehen, aber für vernünftige Verhältnisse doch sehr heftig sind. Das ist schlussendlich geändert worden, nach langer Diskussion. Und ansonsten, wie wir es ja einleitend schon gesagt haben, einfach öffentliche Wahrnehmung, Medienecho, Berichterstattung, um die Leute ein bisschen aufzuwecken.
Ja, einen Punkt haben wir da noch vergessen. Also wir haben es auch geschafft, die eine oder andere EU-Parlamentarierin sozusagen aufzuklären und dass sie ihre Stimme gegen eine gewisse Abstimmung erhebt.
Mhm. Na, warte, gleich. Ja, das noch ein bisschen als Ausblick. Was uns auffallen ist beim Durchgehen eben der Historie über die 6 Jahre ist, es gehen einfach immer mehr Awards an EU-Institutionen. Das ist ja ganz klar, weil immer mehr Gesetze und Initiativen einfach auf EU-Ebene gemacht werden. Das heißt, was wirklich notwendig ist, ist EU-weit koordinierte Arbeit. Da ist zum Beispiel EDRI, European Digital Rights Initiative, wo ja wir auch Gründungsmitglied sind, ein sehr wichtiger Schritt, der erste Schritt in die richtige Richtung. Es gibt aber noch viel mehr zu tun, viel mehr zu koordinieren, um das Ganze wirklich auch in Brüssel hinreichend zu pushen, die ganze Thematik.
Ja, danke.
Okay, ganz herzlichen Dank. Ihr kriegt jetzt einen warmen Applaus. Genau. Ihr steckt schon mal um. So. Ja, wir haben jetzt dann unsere beiden Schweizer Vertreter, die ich ja schon mit ihrer, wo ich mich freue auf die schönen Bilder, die wir gleich zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass sie bei euch dann nachladen. Das sind Thomas Bader, hier direkt neben mir, und eins weiter Matthias Geiser. Vermutlich wird auch die Projektion klappen, wie immer alles hier auf diesem Kongress. Jawohl, das sieht ganz anders aus als das, was du auf deinem Monitor hast. Aber jetzt wunderbar. Das heißt, ich übergebe euch das Mikro. Ihr habt 20 Minuten auf Los geht's los.
Ja, zur Einstimmung möchten wir euch zuerst ein kleines Video zeigen.
Ein paar hundert Meter vom Bundeshaus entfernt, an den... Gasse 8, mitten in Bern, steigt Tele G in den Untergrund. Denn hier befindet sich das Archiv Schnüffelstaat Schweiz, kurz ASS, Zentralstelle der Gegenüberwacher. Hier werden denkwürdige, richtungsweisende Entscheidungen getroffen. So zum Beispiel, wer dieses Jahr diesen Pokal in Empfang nehmen darf.
Sie wollen sicher ins Archiv, damit sind zwei Stück weiter rüber.
Nein, aber sind Sie sicher?
Ja, zwei Stück weiter rüber.
Shit.
Hier, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, befinden wir uns im Archiv Schnüffelstaat Schweiz, kurz ASS, Zentralstelle der Gegenüberwacher. Hier werden massenweise Daten gesammelt. Daten über Schnüffler, Denunzianten und andere hinsichtlich Datensammeln höchst erfolgreiche Exponentinnen und Exponenten. Das ASS ist aber auch Schauplatz denkwürdiger und richtungsweisender Entscheidungen. So werden hier Jahr für Jahr aus mehreren hundert Vorschlägen, die per Internet eingehen, die subtilsten, hinterhältigsten und unbelehrbarsten Datensammler vorausgewählt. Aufgrund dieser Auswahl entscheidet daraufhin eine externe Jury, die sich aus Prominenz der Kultur-, Politik- und Sportszene zusammensetzt, wer dieses Jahr diesen etwas schweren, aber schönen Pokal in Empfang nehmen darf.
Wir können das Organisationskomitee eben auch unterstützen mit den Materialien, die wir hier gesammelt haben. Man muss sich vorstellen, da gehen Nominationen ein und die muss man ein bisschen nachrecherchieren und das können wir jedenfalls zum Teil mit den Materialien, die wir hier gesammelt haben, unterstützen, belegen, genauer aufarbeiten für die Jury, damit die dann auch vernünftig entscheiden kann.
Die Big Brother Awards wurden 1998 in England zum allerersten Mal vergeben. Schon zwei Jahre später, genauer am 13. April 2000, rief der allseits bekannte Matthias Geiser per E-Mail die Internet User Group, die Rote Fabrik und das Archiv Schnüffelstaat Schweiz auf, es den Engländern gleichzutun und sich an den ersten Big Brother Awards in der Schweiz zu beteiligen. So wurde die Rote Fabrik am 26. Oktober das erste Mal zum denkwürdigen Schauplatz für diese außergewöhnliche Veranstaltung. Heute beteiligen sich bereits ca. 14 Nationen am weltweiten Kampf gegen die überbordende Datensammlerei. Und sie tun dies zu unser aller Sicherheit. Denn, was uns häufig nicht bewusst ist, wir werden permanent überwacht, registriert, archiviert, dokumentiert, kontrolliert, reglementiert, beaufsichtigt, beforscht, bespitzelt und gefilmt. Kurz, Tag für Tag wird unser Grundrecht auf Überwachungsfreiheit beschnitten, heute mehr denn je. Dies belegt eine wenig repräsentative Statistik, herausgegeben von der Organisation PRCG-CD-PNDP. 1984 war es noch nicht ganz so schlimm wie heute, und nach der Einführung des Staatsschutzgesetzes am 1. Juli 1998 ist es nicht besser geworden. Daher ist es wichtig, dass das Volk immer wieder auf die um sich greifende Schwächung der Privatsphäre aufmerksam gemacht wird, wie hier im Fall Alexander Czepert, Berner SP-Gemeinderat in der Exekutive.
Er hat verordnet, dass neu alle parkierten Velo rund um den Bahnhof fotografiert werden mit einer Digitalkamera. Die Leute tun dann die Bilder einlesen, die Bildschirme, dort wird dann verglichen und dann kann man so schauen, ob das Velo länger als fünf Tage am gleichen Ort steht. Also man schaut, ob die Pedale immer gleich ausgerichtet sind und wenn das so ist, kann man davon ausgehen, die Velo stehen länger als fünf Tage dort und dann kommt die Polizei, schleppt die Velo ab und der Besitzer kann es dann gegen 40 Franken Buss wieder auslösen.
Während im Archiv der anstehenden Big Brother Awards Preisverleihung der letzte Schliff gegeben wird, werden im Keller die unbeliebten Betonpokale für die auffälligsten, absurdesten oder enervierendsten Big Brother-Leistungen auf Hochglanz gebracht.
Unsere Pokale sind ja Wanderpokale und damit wir die im neuen Gewinner immer sauber und pflegt können überreichen, muss ich die putzen. Und neben dem Putzen ist leider auch nötig in der heutigen Zeit. Die kommen immer kaputt zurück und darum muss ich die auch flicken. Und das braucht damals schon recht viel Zeit noch.
Was Thomas Bade zu sagen wagte, die großen Brüder aus Beton werden von ihren temporären Besitzern nicht immer mit dem nötigen Respekt behandelt. Wir überlassen Sie, verehrte Damen und Herren, kommentarlos den selbsterklärenden, frustrierenden Bildern.
Schweizer Sprache ist ja manchmal für deutsch geschulte Ohren schwer verständlich, aber euer Humor ist köstlich.
Ja, ich hoffe, ihr habt auch etwas verstanden. Wir gehen auch später nochmals ein bisschen darauf ein. Mein Name ist Matthias Geiser. Neben mir sitzt Thomas Bader, unser Archivar und Restaurator. Zuerst ein kurzer Überblick, was ich euch erzählen möchte, wer die Schweizer Big Brother Awards verteilt, was das überhaupt ist, die Preise und die Nominationen von diesem Jahr. Wer organisiert die Big Brother Awards in der Schweiz? Das ist zum einen, wie ihr im Film gesehen habt, das Archiv Schnüffelstaat Schweiz, die Swiss Internet User Group SIUG zusammen mit der Gewerkschaft Syndikat. In diesem Jahr in Zusammenarbeit mit vielen anderen Leuten, ihr seht hier PULP, Plattform für digitale Kultur, Zusammenstoß, Verein Trashnet, Datenschutzbeauftragten von der Stadt Zürich und vielen anderen. Jedes Land handhabt das ja ein bisschen anders, wie wir diese Preise verteilen. Die einen machen Party. Wir machen eine Oscar-Preisverleihung, aber in einem satirischen Stil, also nicht alles todernst, wie ihr auch da im Film gesehen habt. Wir machen das bereits zum 5. Male in der Schweiz. Die letzten Jahre waren wir in Zürich, in Winterthur und in Bern. Dieses Jahr in einer riesigen Halle, in einem ehemaligen Stahlwerk in der Nähe von Luzern. Wir verteilen 4 negative Preise in der Kategorie Staat, Business, Arbeitsplatz und für das Lebenswerk. Und daneben haben wir auch einen positiven Preis, den sogenannten Winkelwirt-Preis für Leute, die sich gegen Überwachung einsetzen. Hier seht ihr ein paar Bilder von diesem Anlass, wie Padalun schon am Anfang erwähnt hat. Das sind diese wunderbaren, formvollendeten Preise, die wir da verteilen jedes Jahr. Das ist ein Wanderpreis.
Der auf Hochglanz polierte.
Genau. Und daneben gibt es auch wunderschöne Bilder, die wir den Preisträgern immer zuschicken jedes Jahr. Wie funktioniert die Nominierung bei uns in der Schweiz? Jeder kann bei uns übers Internet oder anonym per Post, per Mail uns Nominationen zuschicken. Dieses Jahr sind über 100 Nominationen in der kleinen Schweiz eingegangen. Wir prüfen diese Nominationen so gut es geht durch eine Expertengruppe. Wir haben jetzt 52 Kandidaten an eine Jury weitergereicht, die ist unabhängig. Das sind Leute aus Politik, Presse, Kultur. Die Schweizer kennen da sicher einige davon. Diese bestimmen dann die Preisträger, die wir am Abend dann präsentieren werden. Und die möchten wir jetzt euch auch vorstellen.
Ja, danke. Auch dieses Jahr bewirbt sich der Staat wieder um einen Preis. Bedrängt von rechts und rechts gelingt es mancher Amtsstelle, der oft beklagten Anonymisierung der Gesellschaft wirkungsvoll entgegenzutreten. Wir haben zum Beispiel das Berner Obergericht. Die haben es dieses Jahr auf den 3. Platz geschafft. Und es war so, dass ein Brandstifter bei Bern mit einem in der Migros gekauften Werkzeug den Brand gestiftet hat. Und die Migros, die hat ein ähnliches System wie Payback in Deutschland. Das nennt sich Cumulus-Karte. Und das Berner Obergericht erzwang per Verfügung die Herausgabe von 113 Daten von Leuten, die eben so ein Werkzeug gekauft haben. Leider konnte der Brandstifter damit nicht ausfindig gemacht werden. Aber es ist immerhin schön, dass die Rasterfahndung heute so frühzeitig bereits geübt wird. Vielleicht kann man sie ja mal später noch benötigen. Dann auf dem 2. Platz Altbundesrätin Ruth Metzler bzw. ihr Nachfolger Christoph Blocher. Denn wir alle wissen, Asylsuchen ist gefährlich. Und deshalb fordern die beiden die Erfassung von biometrischen Daten aller Asylsuchenden. Die Daten sollen dann recht freizügig verteilt werden können. Und das muss natürlich belohnt werden. Die Daten erhalten Freizügigkeit und können deshalb endlich migrieren. Dann zum Gewinner. Dieses Jahr hat die Luftwaffe den Staatsaward gewonnen. Vertreten wird die Luftwaffe durch ihren Chef, Hans-Rudi Fehrlin. Die Luftwaffe hat zusammen mit israelischen Spezialisten eine Überwachungsdrohne vom Typ ADS 95 Ranger entwickelt. Das ist ein unbemanntes, ferngesteuertes Flugobjekt von rund 5 Metern Spannweite und einer hochauflösenden Kamera. Die Drohne konnte erfolgreich getestet werden. Beim Testflug der Drohne näherte sich ein automobiles Objekt dem Wald. Die Drohne stellte das fest, meldete es der polizeilichen Bodentruppe und es stellte sich heraus, dass sich zwei Drogenbarone in den Wald zurückziehen wollten, um dort einen Joint zu rauchen. Unsere Jury merkte dann noch an, dass es eine gute Idee wäre, wenn man die Drohne mit automatischer Barterkennung ausstatten würde. Wir haben uns sehr gefreut. Herr Fehrlin hat uns einen Brief geschickt, auf die Einladung, die wir ihm geschickt haben. Er hat uns zu diesem sehr feierlichen Anlass bereits im Vorfeld ein gutes Gelingen gewünscht. Dazu möchten wir uns auch im Nachhinein noch bei ihm bedanken. Nein, keine Drohne. Und der Brief war auch nicht verwanzt oder so.
Zur Kategorie Business. Kommerzielles Datensammeln durch Firmen ist ein mühsames Geschäft. Ihr kennt das sicher. Tagtäglich müssen dieselben Überwachungsvideos angeschaut werden oder an der Kasse immer wieder dieselbe Frage. Hansi Cumulus, das ist eben diese Payback-Karte. Solcher Aufwand muss natürlich auch mit einem Preis belohnt werden. Auf Platz 3 hat es die AWZ AG geschafft. Das ist eine Datenbank, die führen eine Datenbank mit 4,5 Millionen Privatadressen. Das sind im Schnitt 1,25 Adressen pro Haushalt bei uns in der Schweiz. Wenn ihr also wissen wollt, ob ihr zur Kaufkraftklasse Super gehört oder zur Info-Elite, ob eure Tätigkeit zu den gehobenen Berufen gehört oder ob ihr eine Powerfrau seid, die AWZ weiß Bescheid. Es sind verschiedene Merkmale gespeichert, Alter, Wohngegend, Reiseverhalten, Umgang mit Kreditkarten und so weiter. Die Mail Profiler AG, zweiter Platz, das ist eine Newsletter-Versandfirma, elektronisch per Mail, auch bekannt als Spam, aber auch für legitime Mailversender. Nur interessanterweise sind diese Mails verwanzt, das heißt, man kann nachvollziehen, wer diese Mails gelesen oder zumindest geöffnet hat. Und das sind nicht irgendwelche Silberlöffel-Versender oder so, sondern das sind wirklich namhafte Kunden dabei, Coop, die Migrobank, Kony, das sind große Firmen wie Kaufhof, Aldi oder TUI in dieser Art. Und gewonnen hat, wer das letzte Jahr dabei war, meist vielleicht schon, Santé Suisse, das ist der Verband der Schweizer Krankenversicherer. Wir haben seit Anfangsjahr ein neues Tarifsystem. Da müssen die Ärzte und Spitäler auf die Arztrechnungen einen Diagnosecode aufschreiben und diesen an die Krankenkasse weitervermitteln. So steht zum Beispiel 20.2120 für die Behandlung einer Analfissur durch Exzision, ja, 020080 für eine psychiatrische Krisenintervention, 22.1280 für einen Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach der 18. Schwangerschaftswoche. Das wissen jetzt alle unsere Krankenversicherer. Das habe ich schon erzählt. Der TARMED, diese neue Infrastruktur, erlaubt es unseren Krankenkassen, sich endlich gesund zu sanieren. Reaktionen dieses Jahr sind leider ausgeblieben, aber schon im letzten Jahr haben sie sich sehr gefreut, dass wir sie da nominiert haben.
Gut, dann eine weitere Kategorie, die Kategorie Arbeitsplatz. Dieses Jahr konnten wir in Zusammenarbeit mit der Online-Gewerkschaft Syndikat diesen Arbeitsplatz-Award lancieren. Und auf dem dritten Platz ist die Firma PicPay. Sie stellen unverhältnismäßige Fragen bei der Stellenbewerbung. Zwar nicht gerade wenig, es sind Fragen zu den Themen aktueller Gesundheitszustand, chronische Leiden, Invalidität, Vorstrafen, Strafuntersuchungen, Vormundschaften, Zahlungsbefehle, Lohnpfändungen, Schulden und Kredite. Das wollen Sie alles wissen bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Auf demselben Platz waren auch die Firmen Coop und Migros, die ähnliche Fragebögen ihren anzustellenden Leuten verteilten. Immerhin positiv, alle drei kündigten an, ihre Fragebögen zu überarbeiten. Auf dem zweiten Platz die Informatikdienste des Kantons St. Gallen, getreu dem Motto, wo Internet, da Gefahr. Sie veröffentlichten eine Dienstanweisung über den Einsatz von Informatikmitteln in der Staatsverwaltung. Die Idee dieser Dienstanweisung ist die personenbezogene Auswertung des Internetverkehrs durch den Vorgesetzten der betreffenden Person. Diese Auswertung soll jederzeit und ohne Verdachtsmoment erfolgen. Dies muss auch belohnt werden, denn Analysen müssen stattfinden, bevor es zu spät ist. Der Gewinner, ein besonders schöner Fall, die Polizei überwacht sich selber. Die Stadtpolizei Zürich ordnete die heimliche Überwachung des E-Mail-Verkehrs der Angestellten an. Diese Anordnung stammte vom Kommando, offenbar sogar unter Beibezug der politischen Vorsteherin. Die Betroffenen wurden selbstverständlich nicht informiert oder erst im Nachhinein. Der Tagesanzeiger schrieb in einem Artikel, dass die Verantwortlichen von einem Formfehler bei der Überwachung sprachen. Leider wollte sich die Stadtpolizei Zürich nicht persönlich zu dieser Nomination äußern.
Somit kommen wir zu unserer Königskategorie, das ist die Kategorie Lebenswerk. Also einen solchen Preis bekommt nicht jeder, wird auch nicht jedes Jahr verliehen. Dieses Jahr hatten wir jedoch zwei Nominationen. Das eine war Jean-Luc W., Nationalrat der CVP. Er war Direktor des Bundesamtes für Polizei. Er hat sich eingesetzt für eine Verschärfung des BEWIS, das ist das Bundesgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit, und fordert auch den Ausbau der Zusammenarbeit mit Polizei und Geheimdiensten in der EU und im Ausland in den USA. Und gewonnen hat Josef Loi, ist Landwirt und ES-Nationalrat der CVP, der Christlichen Volkspartei in der Schweiz. Im Parlament setzt er sich nicht nur ein für mehr Flexibilität bei der Milchproduktion und für die Erhaltung des hohen Gesundheitsstandards der Schweinepopulation, sondern auch für mehr Sicherheit und Überwachung, nicht der Tiere, sondern der Menschen. Er setzt sich ein für Verstärkung der Armee und Polizei, zur Schaffung einer Bundessicherheitspolizei, ebenfalls für die Verschärfung des Bundesgesetzes zur Wahrung der inneren Sicherheit Babys und für eine vorsorgliche Bespitzelung. Extremisten sollen schon frühzeitig verfolgt und wenn immer möglich sofort ausgeschafft werden.
Ausgewiesen auf Deutsch.
Die schieben wir zu euch in die EU ab. Ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, letztes Jahr hatten wir eine Nominierung für unsere Rekruten, die in den Militärdienst mussten. Die mussten einen großen Fragebogen ausfüllen. Ist das eigentlich immer noch so?
Einige Fragen wurden aus dem Fragebogen gestrichen. Einige.
Unwichtige. Ja, es waren etwa 250 Fragen oder so, wenn ich mich richtig erinnere, mit vielen persönlichen und intimen Details, die man da angeben musste. Reaktionen soweit noch keine. Ich bin sicher, er hat sich auch sehr über diesen schönen Pokal gefreut.
Dann die letzte unserer Kategorien, die Kategorie Winkelried. Ich möchte an dieser Stelle besonders betonen, dass dies ein Positivpreis ist. Auf dem zweiten Platz haben wir Beat Schaub. Er ist praktizierender Arzt und er wehrte sich gegen das TARMED-System. Ich möchte vielleicht noch erinnern, wir haben das vorhin auch besprochen. Er zeigte auf, dass die rechtlichen Grundlagen dazu fehlten und er forderte die sofortige Vernichtung aller gesammelten und persönlichen Daten. Gewonnen hat den Winkelried Award Daniele Jenny, Rechtsanwalt aus Bern. Gemeinsam mit 37 weiteren Personen reichte er im Sommer 2004 Klage gegen die Bündner Kantonspolizei ein. Diese hatte in Landquart mehr als 1000 Demonstranten fischiert und diese entgegen eigener Behauptung an die Bundespolizei übergeben. Für alle, die nicht wissen, was in Landquart war, dort waren die WEF-Demonstranten zu finden an diesem Tag. Ist dort noch eine Frage?
Fischiert.
Ah, fischiert. Sie wurden erfasst in ein Dossier sozusagen. Ist die Frage so beantwortet? Okay. Hier seht ihr übrigens noch die beiden Winkelried-Kandidaten. Links ist Beat Schaub, rechts ist Daniele Jenny. Sie sind natürlich beide persönlich vorbeigekommen an die Preisverleihung, um ihren Preis abzuholen. Das waren nun alle Top 3, die durch die Jury bestimmt wurden. Allerdings ein Fall möchten wir hier noch besonders erwähnen. Ihr habt vielleicht vorhin in unserem Video eine Aussage nicht ganz verstanden, weil es im Schweizer Dialekt war. Diese möchten wir hier nochmals wiederholen. Und zwar geht es um Alexander Cepet, den Berner Tiefbaudirektor. Er möchte alle Fahrradabstellplätze in der Berner Innenstadt künftig alle paar Tage fotografieren lassen. Er möchte damit feststellen, ob jemand sein Fahrrad unzulässig lange im Regen stehen lässt. Man muss allerdings besonders beachten, wie er die Bilder auswerten will. Er will nämlich die verschiedenen Bilder, die an unterschiedlichen Tagen geschossen wurden, vergleichen und anhand des Standes der Pedalen feststellen, ob das Fahrrad bewegt wurde. Wir wissen leider nicht, ob diese Methode der Bilderauswertungen schon patentiert ist. Ich glaube, es war irgendwas in der Größenordnung von 3, 4, 5 Tagen, bin mir aber nicht ganz sicher mehr. Nein, wenn man das Fahrrad zu lange stehen lässt, ist es einfach weg nachher. Entweder durch die Polizei oder durch jemand anders. Nun, neben unserer Preisverleihung wollen wir noch kurz auf weitere Events eingehen, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Wir haben am 11. September eine Veranstaltung zum Thema Anthrax und andere Erreger gemacht. Daneben im April haben wir die Veranstaltungsreihe Frühlingsüberwachen durchgeführt. Das waren 6 Veranstaltungen, die verschiedene Themen behandelten. Und wir haben auch Kamerarundgänge durchgeführt.
im Hauptbahnhof Zürich und auch im Kreis 4 in Zürich. Resultat dieser Kamerarundgänge waren zwei Pläne, nämlich Kamerakarten. Das kann man sich so vorstellen wie eine Art Stadtplan, wo allerdings alle Kameras eingezeichnet sind, inklusive wem die Kameras gehören. Und ihr findet die Pläne, falls ihr sie mal anschauen wollt, auf der URL, die gerade eingeblendet ist. Daneben haben wir auch noch Merchandising. Wir haben 12 Aufkleber, die kann man kaufen. Wir haben 6 Postkarten, unterschiedliche Motive. Ihr seht auf der Folie, das ist ein Motiv einer Postkarte. Das ist eine Videoüberwachungskamera aus Helsinki. Sehr schön versteckt. Und wir haben auch T-Shirts. Nun abschließend weise ich nochmals auf unsere Webseite hin, www.bigbrotherawards.ch. Dort findet ihr alle Nominationen, Jury-Dossier, also die genauen gesammelten Daten über die Fälle. Ihr findet auch die Laudatio dort und noch Fotos, und zwar von allen Preisverleihungen, die wir gemacht haben. Und somit wären wir mal mit unserem Teil am Ende. Ich gebe wieder den Paul de Lund zurück. Danke.
Ja, vielen Dank an Matthias und Thomas. Ich möchte euch auch ganz besonders nochmal für die Veranstaltung danken. Dort waren nämlich nicht nur Simon Davis, der Gründer der Big Brother Awards aus Großbritannien, Shura Nas, die bei Bits of Freedom aus den Niederlanden dabei ist, und auch bei EDRI. Und ich war auch eingeladen. Wir hatten also tatsächlich sowas wie ein Gipfeltreffen dort, und das war ein genialer Austausch. So die Rundfrage, na, wer hat denn dieses Jahr auch einen Justizminister nominiert zum Beispiel? Oder wie hat denn XY reagiert? Also ihr werdet feststellen, dass etliche Sachen sich auch gleichen, dass in Ländern ähnliche Dinge passieren, wenn wir gleich unsere verschiedenen Gewinner vorstellen.
Also ihr seht, der Wahnsinn hat internationale Methode. Also jetzt nicht Verschwörungstheorien entwickeln, sondern einfach nur mal wahrnehmen. So.
Ja, kurzer Überblick zu unserer Jury, weil wir machen das ja nicht alleine, sondern wir legen großen Wert darauf, eine breite Basis sowohl an Kompetenz als auch an Netzwerken zu haben. Und so ist die Deutsche Vereinigung für Datenschutz dabei, der Chaos Computer Club.
Den kennt ihr ja alle, ne?
Gut. Da war was. FITUG, FIF, die Humanistische Union und die Internationale Liga für Menschenrechte.
Ja, wobei ich Alva von der FITUG mal herausragen sehen möchte, weil unter FITUG ist er gar nicht so bekannt, sondern eher unter Odem Org als der Kämpfer für Informationsfreiheit. Der hatte auch
und
für den
Zensur.
Gegen Zensur, hatte für den Kongress ein Projekt angemeldet. Das macht er schon seit 3 Jahren. Dieses Projekt meldet er seit 3 Jahren an, wird immer abgelehnt, weil sich die Veranstalter dieses Kongresses nicht trauen, wirklich den gesamten Verkehr aller mitsniffen und durch Alva auswerten zu lassen. Aber ich fände, das wäre mal ein schönes Projekt.
Es geht nicht um Mitsniffen, es ging ganz konkret um Zensur.
Naja,
gut. Ein Tag lang den ganzen Traffic zu zensieren, und zwar intelligent. Ja. Man kann sich nicht vorstellen, was Leute alles akzeptieren, wenn sie zum Beispiel Spiegel Online lesen und dann steht da, Bundeskanzler Kohl trifft Putin in Nordheim. Ja. Und es steht da.
Und die Leute glauben das, weil es ja auf Spiegel Online ist, obwohl man gerade vorher Focus.de eingegeben hat. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja. Es gibt da so einen Proxy, schaut euch das später an. Ich wollte es nochmal hervorheben. Auch wir haben verschiedene Kategorien in den Big Brother Awards. Es ist nicht so, dass wir jedes Jahr unbedingt die gleichen haben müssen, weil wenn es mal für einen Regionalpreis nicht reicht, also letztes Jahr haben wir den Trick gemacht, den Regionalpreis nach Berlin in die Provinz zu vergeben mit so einem SMS-Tracking. Dieses Jahr hatten wir dann einen für die eigene Region. Regionalpreise sind immer sehr ungeliebt bei uns, weil wenn man die Leute, die sich echt tief ärgern, auch noch in der Region hat, macht das nicht wirklich Spaß. Noch heute bei den ersten Big Brother Awards war Radio Bielefeld, unser lokaler Sender, auch ein bisschen mit betroffen durch den Regionalpreis. Und noch jedes Mal, wenn sie drüber berichten, müssen sie es erwähnen. Es ist wirklich ganz großartig. Wir machen das ähnlich wie die anderen, man kann bei uns nominieren. Wir veröffentlichen nicht, wer nominiert worden ist. Also wir machen auch keine, wie ihr es macht, so eine kleine Auswahl, sondern wir sagen ganz klar, die und die Leute haben den Preis gewonnen, weil wir finden es durchaus ungerecht genug, dass die Leute, die keinen bekommen haben, dann auch nicht erwähnt werden. Zumal wir sehr hart recherchieren, also wir gehen also auch sehr, also in Bereiche hinein, die Leuten richtig wehtun. Und unsere Sachen sind halt so ausrecherchiert, dass eine Klage höchstens schön ist, wenn sie kommen würde, weil es weitere PR bringen würde für die Big Brother Awards. Aber wir recherchieren tief durch und wir wollen uns auf gar keinen Fall irgendwie von jemandem erzählen lassen, dass wir was ändern müssen bei unseren Laudationes.
Schaut mal in den Hintergrund von dem Bild, was ihr da gerade seht, diese Stapel Bücher. Das waren die Bände, die die Jury dann durcharbeiten musste. Also 5 Stück davon.
Also im Grunde verglichen mit 5 Aktenordnern pro Jurymitglied zum Durchackern.
Das war echte Arbeit. Nicht nur das Zusammenstellen, auch das Lesen.
Ja. Den Preis mit, ja, ne, sonst haben wir eigentlich alles gesagt. Den Preis mit der größten Aufregung, wo die Gewinner sich wirklich, also sowas von bescheuert angestellt haben, dass man ihnen also eigentlich Mitleid haben musste, war die Universität Paderborn. Das hier ist Herr Risch, Nikolaus Risch, das ist der Rektor, Kanzler, Rektor, irgendwie sowas. Die überwachen Hörsäle und die Rechnerpoolräume mit Videokameras, und zwar so richtig hübschen Dome-Kameras, wo man auch nicht sieht, wo die hingucken.
Aber es ist natürlich nur wegen der Beamer, dass die gegen den Diebstahl gestützt sind.
Genau, und die haben bis jetzt immer noch nicht, wir hatten jetzt gerade auch eine Veranstaltung in Paderborn, sie haben immer noch nicht begriffen, dass man das einfach nicht tut, dass das ungehörig ist. Und dass man als, ihr seht da so schön, ich habe dieses Logo auf den Webseiten von denen gesehen, die Universität der Informationsgesellschaft, hey, wenn sie sowas machen und unkritisch übernehmen und dann auch noch als ein Projekt bringen und sagen, hier, alle anderen Universitäten, macht es so wie wir, unser Konzept ist richtig super, der Überwachung, dann muss da unten stehen, die Universität der Überwachungsgesellschaft. Dann darf da nicht Informationsgesellschaft stehen. Das ist einfach böse. Und die haben das einfach nicht kapiert, dass man nicht diesen ganzen, so ein komisches Wort, Sicherheitsindustrie-Gefasel, also Sicherheitsindustrie ist ein Euphemismus an sich, ne, Glauben schenken darf, sondern dass man ganz klar dagegen stehen muss, dass man andere Konzepte rausfinden muss, gerade wenn man so viel Ahnung hat, da drin werden an massiv parallel verarbeiteten Systemen, werden Betriebssysteme für geschrieben, die müssen wissen, was man mit Daten machen kann. Also wenn schon nicht der Mann auf der Straße oder noch nicht mal richtig Unternehmer genau wissen, was man tut, die müssten es wissen und die müssten sich eigentlich völlig dagegen stemmen. Tun sie nicht.
Ja. Wunderschön war es, dass die Universität natürlich nicht zur Preisverleihung gekommen ist, aber dann sich genötigt sah, ein eigenes Statement an die Presse zu liefern. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Seiten, in denen sie ihr Sicherheitskonzept erläutert haben. Das haben sie dann an ihren kompletten Presseverteiler geschickt. Das war genial. Und dann bekamen wir nach der Preisverleihung eine Mail der Fachschaft Mathematik und Informatik der Universität Paderborn, die darum baten, dass wir ihnen den Big Brother Award, da der ja leider nicht abgeholt worden sei, vielleicht dann doch geben könnten, weil sie möchten ihn gerne in der Universität ausstellen, um die Diskussion zu diesem Thema zu fördern. Und diese Fachschaft hat dann auch tatsächlich eine Veranstaltung organisiert in der Universität, wo dann das Thema Videoüberwachung etc. dann zum ersten Mal tatsächlich diskutiert wurde.
Ich kann noch dazu sagen, die jungen Leute von der Fachschaft Informatik waren da nicht so schlecht, wie die Universität scheint, sondern sie haben dann sich mal in das Netz getan und dann haben sie gesehen, bis ein bisschen Änderung in der URL in einem ganz normalen Browser konnte man die Kameras ansprechen und man konnte seine Kommilitoninnen auch von Ferne überwachen. Dieser Teil der Kameras ist mittlerweile abgeschaltet, was die Uni gar nicht gerne zugibt und auch in der Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommen wurde. Ich denke, es geht durch einige Universitäten jetzt mittlerweile ein gewisses Rauschen davon, dass sie doch so feststellen, irgendwie ist das nicht richtig, was wir da tun. Es gibt andere Lösungen, wir kommen da noch zu, und doch wohl einen Rückzug machen werden. Und wenn der nicht gemacht wird, erwarte ich von allen Studierenden, zumindest die hier im Raum sind, und dass sie anderen Bescheid sagen und im Zweifelsfall mit Gewalt gegen Sachen diese Dinge einfach beschädigen, kaputt machen, abkleben, sie immer wieder nerven und das einfach tun. Das muss jeder aufrechte Staatsbürger tun. Das ist wichtig. Widerstand ist eine gewisse Form Pflicht, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. Und da die Leute mit dem Recht auf ihrer Seite argumentieren, also das verstößt gegen keine Datenschutzbestimmung, tut es wahrscheinlich doch, aber egal. Ja, dann muss man auch mit anderen Methoden arbeiten. Aber das ist was für junge Leute. Also ich bin zu alt dafür. Ich mache das nicht mehr. Ne?
So. Ja, ich wollte sagen, diese Sache mit der Änderung der URL ist sicher nicht nur in Paderborn möglich gewesen. Das habe ich auch in Freiburg beobachtet. Das war an der PH in Freiburg, der Pädagogischen Hochschule, und an der Uni selber. Dort werden die Rechnerpools überwacht. Mit einer kleinen Änderung kann jeder dort zuschauen und kann den Kommilitonen direkt beim Surfen vom Computer ins Gesicht schauen oder in den Ausschnitt.
Super.
Klasse.
Danke.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben diese Nominierung zum Anlass genommen, ein bisschen von den vielen, vielen, vielen anderen Nominierungen, die wir in Sachen Videoüberwachung bekommen haben, zu berichten. Das skurrilste Beispiel erzähle ich euch gerade noch. Das ist nämlich der Bürgermeister von Montabaur. Der Bürgermeister von Montabaur hat verfügt, dass Aufnahmen, Videoaufnahmen, die gemacht werden von bei der Geschwindigkeitsüberprüfung, auch bei den Aufnahmen, wo keine Geschwindigkeitsübertretung feststellbar war, die Aufnahmen darauf dahingehend untersucht werden, ob in Mimik oder Gestik Beleidigung festzustellen sei. Und das dann entsprechend zur Anklage zu bringen.
Ja, also diese ganzen kleinen Napoleons, das ist ein Wort, was in meine Vorträge künftig einziehen wird, vielen Dank für den Begriff, die sind ein großes Problem. Also wenn ihr euch mal in die Zeitung guckt, ein bisschen das verfolgt, wie viele Schulen anfangen wollen, die Raucherecken mit Videoüberwachung zu versehen. Ja, gerade in Schulen, das sind ja immer Gelände, die nachmittags karg und leer sind, da passiert hin und wieder auch durchaus was, aber jetzt dann die Schulen komplett Kinder schon mal an Videoüberwachung zu und permanente Überwachung zu gewöhnen, ist ein Unding und man muss wirklich dagegen eintreten. Also es ist wirklich klebrig. Ja. So, gehen wir mal weiter. Wir haben die Kategorie Gesundheit und Soziales und da haben wir ähnlich, ihr wartet das nicht, ihr habt auch so eine komische Gesundheitskarte und andere Datenweitergabe, sowas haben wir auch. Also Ulla Schmidt hat schon wie im Jahr 2000 durch die Presseagentur AP angekündigt, da wussten wir noch nichts davon. Die haben ihr damals schon einen Big Brother Award versprochen, die hat jetzt also auch einen bekommen. Es ist wunderbar, wie das funktioniert. Es werden auch bei uns in Deutschland, also wir haben nicht die Gesundheitskarte nominiert, muss ich dazu sagen, sondern das GKV-Modernisierungsgesetz heißt das. Das bedeutet, zukünftig wissen die Krankenkassen, wenn abgerechnet wird vom Arzt, auch die Diagnose. Also wenn der Arzt irgendwie sich notiert hat, transvestitischer Fetischismus, dann ist das zukünftig auch bei der Krankenkasse. Bisher gingen die Daten der Ärzte an die kassenärztlichen Vereinigungen, ja, und die haben dann das Geld von den Kassen wiederum angefordert. Die Kassenärztliche Vereinigung waren die, die dann noch die Daten bekamen, das anonymisiert haben. Und so war der Austausch zwischen dem Arzt und der kommerziellen Kasse halt anonymisiert. Und das hat man jetzt abgeschafft. Und da hat keiner Hallo gesagt und will ich nicht. Und das ist jetzt seit einem Jahr so. Und da muss ich echt sagen, da haben wir in Deutschland alle auch mal wieder ziemlich gut geschlafen, aber es wird ja auch viel Vernebelungstaktik gemacht. ICD-10 heißt das schöne Teil, das sind dann so Codes, die dann weitergegeben werden, die für alles Mögliche da sind. Das haben wir hier bei unseren Nachbarn ja auch schon gehört, dass es da auch so ist. Ne, dann gibt's dann wunderbar Disease-Management-Geschichten. Schön war ein Satz, das muss Rena erzählen, der freut sie immer so. Ne?
Und zwar ganz wichtig ist nämlich, diese Daten müssen gesammelt werden, weil es einen Kostenausgleich zwischen den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen geben soll. Und zu diesem Zwecke wird ein sogenannter Morbiditätsindex für jede Person errechnet. Das ist sowas wie der Score-Wert in Bezug auf Gesundheit. Und Und mit diesem Morbiditätsindex werden dann die Ausgleichszahlungen zwischen den Krankenkassen organisiert. Deswegen ist das notwendig, dass diese Daten jetzt auch personenbezogen gesammelt werden. Alles klar.
Ja, es gibt immer Gründe für Überwachung. Schön haben wir das im Internet gefunden. Ja. Also Ullerchen hat den Preis bekommen. Wir haben ja auch schon gesagt, am 28. Oktober 2005.
Sollte sich den Termin schon mal frei halten, weil es wird dann immer abgesagt, von wegen, da sei Sitzungswoche oder irgendwie sowas im Bundestag. Und wir haben dann schon mal angekündigt, wenn die Karte dann wirklich da ist und wenn sie so verwirklicht wird wie vorgesehen, dann ist sie nochmal fällig.
Ja. Ihr kennt den Film, findet Nemo da drin. Dory, die etwas verwirrte Fischin, spricht dann auch irgendwann mal von der kleine Chibo, weil sie immer den Namen verwechselt. Und in der Kategorie Wirtschaft und Verbraucherschutz erzählt uns jetzt Rena was über Chibo.
Genauer gesagt Chibo Direkt. Chibo Direkt, dieser wunderbare Versand von den vielen, vielen nützlichen Dingen, verkauft nämlich nicht nur diese vielen nützlichen Dinge, sondern Also man sollte das gar nicht annehmen, weil da steht zum Beispiel im Internet, Verwendung ihrer Daten, also ist an unberechtigte Dritte außerhalb des Unternehmens Tchibo ist grundsätzlich ausgeschlossen. Was sagt das uns?
Also die Daten werden nicht weitergegeben, steht da, oder? Das kann man doch so lesen.
Oder würdet nicht? Ihr noch ja. Könnten wir mal die nächste Folie sehen?
Ja, ja. Also wir haben dann eine Nominierung bekommen.
Die war wirklich super komplett. Wir haben ein ganzes Dossier bekommen.
Also AZ Direkt, da steckt Bertelsmann mit drin. Das heißt auch Deutsche Post AG. Da sind wir uns dann wieder mit unserem Preisträgern sehr ähnlich.
Und da haben wir das Angebot Tchibo Direktkunden, die Selektionskriterien. Also es geht nach Wohnortgröße, Alter, Versandhandelsneigung und Kaufkraft. Es ist also, die Datensätze sind also mit weiteren Daten angereichert. Ja. Ja, da zur Erinnerung nochmal. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie entsprechende Werbung bekommen. Tchibo fand diese Nominierung völlig unberechtigt. Wir haben eine E-Mail bekommen, die aus 3 Sätzen bestand. Sie kommen nicht, weil der Preis unberechtigterweise an Sie gehen würde. Das sei nämlich völlig legal, was Sie da tun.
Auf Deutsch, fickt euch ins Knie.
Haben wir nicht, aber die Zeit hat dann im Wirtschaftsteil etwa, ja eigentlich ganz genau, 3 ganze Seiten gemacht zum Thema, wir werden täglich ausgespäht. Das war wirklich genial und da gab es einen Kasten drin zum Fall Tchibo Direkt und der hat wirklich eingeschlagen. Mittlerweile bekommen wir Kopien, wo die Firmenchefs von metallverarbeitenden Firmen irgendwo in der Provinz uns die Kopie schicken ihres Kündigungsschreibens an Tchibo Direkt, wo sie auffordern, ihre Daten zu löschen. Und samt Antwort, das war ein Herr Eberhard irgendwas und die Antwort ging an sehr geehrte Frau sowieso. Tchibo muss ziemlich im Druck sein im Moment und dass sie nicht mal mehr ihre Textblocks in Ordnung bekommen.
Eine Sache hat jemand von unser lieber Frank Rosengart vom Chaos Computer Club uns berichtet. Eine Bekannte von ihm war in einer Bank, hat dort auch irgendwie eine Versicherung abschließen wollen. Da gibt's ja auch mittlerweile anderes. Und der musste sie dann halt irgendwie so unterschreiben zur Einwilligung zur Datenweitergabe. Und sie sagte dann, ja, sagen Sie mal in Ernst, wie ist denn das jetzt? Ist das wirklich jetzt vertraulich oder was passiert damit? Daraufhin sagte der Berater so ganz im Vertrauen zu ihr, wissen Sie, also vor kurzem hätte ich noch gesagt, nee, können Sie ruhig unterschreiben, passiert nichts. Aber ich habe jetzt so einen Artikel in der Zeit gelesen. Ich würde das nicht unterschreiben. Ja. Ja.
Du. Behörden und Verwaltung, ja. Die Bundesagentur für Arbeit. Das ist vermutlich bei den meisten schon angekommen. Die haben so ein 16-Seiten-Werk verschickt. Mit unendlich vielen Fragen drauf, die Menschen ausfüllen sollen, die dann das neue Arbeitslosengeld 2 beziehen möchten. Da sollen zum Beispiel, soll das Vermögen angegeben werden, aber eben nicht nur das eigene, sondern auch es wird eine Offenlegung der Lebensverhältnisse Dritter gefordert.
Red einfach, ich blätter durch, wenn du lachen, hat nichts mit dir zu tun.
Okay. Gibt es eine mangelhafte Eingrenzung der Fragen? Also es wird zum Teil nach der Bedarfsgemeinschaft gefragt, also Menschen, die tatsächlich in einer Lebensgemeinschaft leben. Es wird aber auch die Haushaltsgemeinschaft durchaus einmal gemeint. Und wenn Menschen da nicht richtig Bescheid wissen, dann geben sie möglicherweise Daten an über ihre Wohngemeinschaft und das müssen sie nicht.
Das ist sogar illegal, darf man gar nicht.
Eigentlich dürfte man eine ganze Menge dabei nicht. Es gibt dann nämlich auch noch das Problem, dass Unbefugte Einsicht in geschützte Daten bekommen. Nämlich vom Antragsteller wird gefordert, dass die erwerbstätigen Angehörigen sich eine Verdienstbescheinigung von ihrem Arbeitgeber geben lassen müssen. Und das ist auf der Rückseite von einem Bogen, wo dann in der Regel schon viele andere Dinge, persönliche Dinge ausgefüllt wurden. Das heißt, der Arbeitgeber bekommt nicht nur Kenntnis darüber, dass Lebenspartner oder Lebenspartnerin von dem Arbeitnehmer arbeitslos ist, sondern durchaus auch über einzelne Lebensverhältnisse dabei.
Also der Mann will dann helfen.
Ja, Herr Clement meinte, unser Wirtschaftsminister meinte, das mit dem Ausfüllen ist doch echt kein Problem, halbe Stunde oder so. Und also wer damit Probleme hat, soll doch mich anrufen. Und dann dachten wir uns, okay, wir geben die Nummer mal durch.
Ja. Ihr könnt ihm auch eine E-Mail schicken, direkt jetzt. Bitte?
Also ich muss das halt auch machen und ich muss die Versicherung, also Krankenversicherungsnummer sowohl für meinen Vater als auch für meine Mutter angeben, obwohl ich halt nicht zu Hause lebe, mit meinem Vater seit Jahren nichts zu tun hat. Also das ist halt ganz schön dreist. Also ich muss die
und
halt
gibst du es an? Hast du es angegeben?
Nee, von meinem Vater habe ich es jetzt nicht gemacht, von meiner Mutter musste ich das machen. Hm.
Naja. Ja, ja, Clement.
Ja, diese Antragsbögen wurden also seit Juli 2004 verschickt. Die Datenschutzbeauftragten haben dagegen protestiert und haben gesagt, dass diese Bögen in keinster Weise Datenschutz oder datenschutzgerecht wären. Die Bundesagentur für Arbeit sah sich aber nicht in der Lage, die notwendigen, also es gab sogar Änderungsvorschläge, es gab ganz konkrete, nein, sie wollten sie selber ausarbeiten, aber das klappt in diesem Jahr leider nicht mehr, also vielleicht so ab Februar, März, April. Das bedeutet, dass Millionen von Erwerbslosen diese Bögen dann ausgefüllt haben müssen, bis dahin die nicht datenschutzgerechten Bögen, denn sie möchten ja vielleicht im Januar auch Geld zum Leben haben. Dann gab es eine Sache, die wir erst nur vermutet haben und noch keinen Beweis hatten, bis darauf, dass kein Kommentar kam von der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar die Vermutung war, dass nicht nur die Arbeitsberater vor Ort dann Zugriff auf diese Daten haben, also von denen, für die sie zuständig sind, sondern die Arbeitsberater in der ganzen Republik von Flensburg bis Freiburg, München, Rostock, weiß nicht wo, haben Zugriff auf sämtliche Daten von allen Erwerbslosen. Und das wurde erstmal nicht kommentiert, was in der Regel heißt, oh ja, Treffer, dazu sagen wir besser nichts. Und es gab dann aber tatsächlich eine Reaktion 2 Tage vor der Preisverleihung. Ich hoffe,
das Schreiben haben wir ganz am Ende der Präsentation und deswegen zeige ich das jetzt nicht. Okay. Da müsst ihr noch warten. Ah, es wird ganz spannend, ganz spannend.
Okay.
Genau, außerdem müssen wir uns kürzer fassen, besonders ich. Und ruft mich bitte zur Ordnung hier. So, nächster Preis, wir haben einen Technikpreis, das war, haben wir irgendwann mal so gemacht als Szene- und Technikpreis. Der erste, man weiß noch, ändert sich vielleicht, war Apache, die übrigens die damals monierte Geschichte immer noch nicht geändert haben in der Standardauslieferung. Also wer da mal an den Source Code rankommen kann, sollte das mal endlich tun, damit das Thema vom Tisch ist, wir den Aktendeckel schließen können. Ja, die Firma Canon, ist der Chef. Gemütlicher, netter Herr, der will, dass alles okay läuft und deswegen ist in den Geräten von Canon, so Kopierern und Druckern, wenn man da was druckt in Farbe, bei den Farbgeräten ist das so, dann kann die Polizei hinterher feststellen, auf welchem Gerät diese Kopie zum Beispiel angefertigt worden ist. Warum? Weil da ist ja, man sieht nichts, also man sieht wirklich nichts. Also ihr glaubt nicht, man kann Dinge drucken, die man nicht sieht. Das sind winzige gelbe Punkte und Drucker können so fein drucken, dass man die nicht sieht und die geben die Seriennummer des Gerätes drauf. Das heißt, Geräte, die in Firmen stehen, in Copyshops und Ähnlichem, können dann damit entsprechend verfolgt werden. Wir haben auch die Fälle gehabt, also das hat unser Juror Frank Rosengart auch rausgefunden, im Copyshop, wo er mal gefragt hat, weil er wollte das nicht glauben. Ne? Er sagte, es geht nicht, ich sehe hier nichts. Ne? Und er sagte, ja doch, hier war schon die Polizei, hat schon gefragt, wer dieses Zeugnis da gedruckt, kopiert hat und so. Ja?
Ein Grund.
Mikro dort vorne links, Saalengel.
Hallo? Ja. Ja. Ein Grund mehr an der Kasse dann bar zu zahlen und nicht mit EC-Karte oder Visa.
Das sollte Standard sein eigentlich.
Ja. Gut. Also diese hübschen Kopien. Ja. Ihr habt also mitbekommen, diese hübschen Kopierer sind nicht immer nur das, was sie scheinen. Also es gibt nicht nur diese komische, ich bin ein Geldschein, kopier mich nicht Geschichte, sondern die Dinger geben auch Seriennummern raus. Ich habe selber es noch nicht genau gesehen, wie das Pattern drüber gelegt wird. Wir sind da dran, wir haben es jetzt extrahiert, also Frank ist da noch dran, das wird auch noch kommen. Man sieht es deutlich. Wir haben im Internet recherchiert, es gab ein Patent von Frank Xerox, die das schon sehr früh sowas angemeldet haben. Das taucht aber nirgendwo mehr auf. Das schien es nicht zu geben. Wir haben nur in Techniker, so geschlossenen Bereichen, wo man Geld bezahlen muss, um drin sich auszutauschen, da haben wir Hinweise drauf gefunden, dass halt solche Sachen vorhanden sind. Es wird nicht nur Canon sein. Canon hat auch keinen Ton dazu gesagt, also nichts, gar nichts, von dem haben wir keine Reaktion, nichts. Wir hätten jetzt auch nicht die Zeit, Ihnen nochmal die Glastür unten einzutreten und nochmal nachzufragen. Aber ich denke, das sollte man tun, weil das geht nicht, dass wir so weiter unsere kleine Überwachungsgesellschaft machen, weil jeder Depp irgendwie Angst hat, dass Leute was Böses kopieren. Punkt. Track your kit. Kategorie Kommunikation. Rena Tangens.
Track your kit, ja. Da hatten wir Ich glaube, es war in Österreich auch schon etwas Ähnliches. Track Your Kid ist also ein Service für Eltern, wo die stille SMS, die als Fahndungsmethode im Jahr davor für das Land Berlin als Regionalpreis nominiert worden war, nun nicht mehr gegen vermeintliche Kriminelle eingesetzt wird, sondern gegen die eigenen Kinder. Damit kann also im städtischen Bereich kann man eine Genauigkeit auf weit unter 100 Metern genau ermitteln, wo sich zumindest das Handy oder die SIM-Karte im Moment gerade befindet. Warum haben wir das nominiert? Wir haben drei Punkte. Das eine ist die Sinnfrage. Was soll das überhaupt, wenn Eltern wissen, dass das Kind auf der falschen Straßenseite gerade lang geht oder vielleicht in ein Viertel, wo es nicht hingehen sollte? Oder was tun sie dann eigentlich? Schicken sie dann die Polizei? Entführung? Oder würde ein gewaltbereiter Entführer nicht vielleicht als erstes das Handy wegschmeißen? Sehr fraglich. Der zweite Punkt ist, Missbrauch ist sehr leicht möglich bei der Firma Amazon.